Sie hören SBS German.
So, jetzt endlich spreche ich mit Fabian Hoffmann. Schön, dass du da bist und auch so viel Geduld mitgebracht hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Zuerst, bevor wir einsteigen ins Erbrecht, in das Deutsche und Australische, möchten wir ein bisschen über dich erfahren. Was führt dich nach Australien?
Ich hatte schon immer sehr viel Interesse an, an der Welt, interessante Länder kennenzulernen und Kulturen. Und Australien ist nicht meine erste Station. Ich war vorher in Amerika und in Singapur, aber Australien hatte immer einen ganz besonderen Reiz.
Und du hast in Deutschland Jura studiert, hast dann in Australien das Jurastudium quasi nochmal absolviert, um hier dann auch die Zulassung zu erhalten.
Ja, das ist korrekt. Also das deutsche Rechtssystem ist ja fundamental anders als das australische. Das heißt, es gibt nicht sehr viel, was man sich anerkennen lassen kann. Und dann habe ich hier ein komplettes Jurastudium nochmal abgeschlossen.
Warum hast du denn diese Tortur auf dich genommen? Gab es für dich keine andere Wahl?
Also ich bin gerne Anwalt und ich habe mich immer sehr für Recht und auch für internationales Recht interessiert und dementsprechend war das für mich keine Tortur, sondern wirklich eine tolle Erfahrung und studieren und so ein akademisches Umfeld ist ja immer sehr interessant. Also
wir wollten jetzt aber über Erben und Vererben, über die deutsch-australischen Grenzen hinweg sprechen. Wo gibt es denn die bedeutendsten Unterschiede im australischen und deutschen Erbrecht?
Also eines der wichtigsten Unterschiede, auf die ich auch immer angesprochen werde, ist die Frage nach der Haftung für Schulden der Erbmasse. Und in Deutschland ist es so, dass man als Erbe gegebenenfalls für Schulden des Nachlasses gerade stehen muss und in Australien ist es nicht so. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied, der auch quasi mit der Anwendung gewisser Rechtsordnungen einhergeht, genau.
Also da geht es dann quasi um die konkrete Frage, soll ich das Erbe annehmen oder soll ich es ausschlagen?
Das ist richtig. Also in Australien kann man, ohne sich große Gedanken über die Schulden des Nachlasses zu machen, ein Erbe annehmen und würde im Endeffekt, wenn etwas übrig bleibt, bekommt man anteilig das, was man als Erbe, was einem als Erben zusteht und muss sich keine Gedanken darüber machen, ob es noch irgendwelche Verbindlichkeiten gibt.
Wenn es zur Entscheidung kommt, ob ich das Erbe ausschlagen soll oder nicht, weiß ich da in der Regel schon, ob das eine gute Idee ist oder ob da was übrig bleibt am Ende von dem Erbe. Wie ist denn da die Abfolge?
Ja, häufig weiß man das schon. Also es gibt natürlich gewisse Gegenstände, die relativ offensichtlich vorhanden sind, zum Beispiel Immobilien. Die haben einen relativ hohen Wert in Australien. Und wenn eine Immobilie, die nicht belastet ist, zur Erbmasse gehört, dann kann man sich schon relativ sicher sein, dass man genügend Erbmasse hat. Und ansonsten müsste man einfach das Verfahren durchgehen. Wenn man die Person, die verstorben ist, kennt, dann weiß man in der Regel, ob es da Guthaben gab oder nicht. Ansonsten forschen wir halt nach, fragen bei allen Banken nach, ob es Guthaben gab. Es gibt viele Datenbanken, mit denen man nachgucken kann, zum Beispiel, ob jemand Aktien hatte oder sonstige Wertgegenstände, ja.
Gibt es auch Unterschiede in der Erbfolge?
Ja, also bei der gesetzlichen Erbfolge ist es so, dass die Erbfolge in Deutschland ein bisschen weiter ist als in Australien. Also in Australien ist man nach gesetzlicher Erbfolge nach dem ersten, zweiten Cousin nicht mehr im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge, während man im deutschen Recht noch ein bisschen weiter gehen kann.
Wie weit geht das im deutschen Erbrecht?
Vierter, fünfter Grad wahrscheinlich. Also ich müsste noch mal ganz genau nachgucken, aber definitiv 1, 2 Level weiter.
Wo kann es denn so richtig kompliziert werden bei diesen Erbsachen?
Also richtig komplexe Situationen kommen auf, wenn jemand in Australien Vermögen hatte, bewegliches und unbewegliches, und dann seinen Wohnsitz aus welchen Gründen auch immer zurück nach Deutschland verlegt. Wenn es dann zum Erbfall kommt und es kein Testament gibt, dann würde sich das bewegliche Vermögen nach dem Recht des Wohnsitzes richten und das unbewegliche Vermögen würde sich dann nach dem Recht der Belegenheit der Sache ergeben. Und da kann es dann zu Diskrepanzen kommen. Das kann relativ komplexe Fragen bezüglich der Verteilung, aber auch bezüglich der Aufteilung der Kosten für die Bearbeitung des Falles geben. Also es kann da sehr kompliziert werden.
Um solche Komplikationen im Voraus schon auszuschließen, kann man das im Testament machen?
Ja, also ein Testament sorgt in der Regel dafür, dass dann die gesetzliche Erbfolge erstmal nicht angewendet wird, sondern das, was im Testament drin steht. Es kann natürlich sein, dass im Testament irgendwo dann Ende ist, wenn man zum Beispiel alle Erben, die man gerne berücksichtigen möchte, berücksichtigt hat und es dann noch weiteres Vermögen gibt, das verteilt wird, dann gibt es immer noch eine gesetzliche Erbfolge. Aber grundsätzlich ist das Testament dann abschließend und damit umgeht man die ganzen Probleme.
Jetzt gibt es ja auch Unterschiede in der Anerkennung des Testaments bei den Behörden. Kannst du das mal kurz erläutern?
Ja, also die Formerfordernisse für ein Testament sind in Australien und in Deutschland unterschiedlich. In Australien ist es ausreichend, wenn man ein Testament bei dem gleichzeitigen Beisein von zwei Zeugen unterzeichnet. Und in Deutschland ist es so, dass man grundsätzlich das Testament bei einem Notar unterzeichnen lässt oder auch ein handschriftliches Testament, was vollständig handschriftlich erstellt worden ist, unterschreiben kann. Das würde in Australien zum Beispiel nicht gehen. Und das ist eine der signifikantesten Unterschiede vom Formerfordernis. Und dann ist regelmäßig auch noch die Frage nach beweglichen oder unbeweglichen Vermögen wichtig, weil dort dann gewisse Sachen nicht ausgeschlossen werden können in Testamenten.
Wenn ich jetzt mir bei der Post so einen Legal Will Vordruck hole und den gewissenhaft ausfülle, reicht das dann? Oder muss ich tatsächlich eines haben mit juristischem Siegel?
Also wenn man das gewissenhaft ausfüllt und den Anweisungen sehr gewissenhaft folgt, dann sind die in der Regel auch ausreichend. Also ein Testament, diese Vordrucke, die man sich holen kann, führen einen ja durch alle erforderlichen Schritte. Und wenn man dann auch noch beim Unterzeichnen wirklich sicherstellt, dass die beiden Zeugen gleichzeitig anwesend sind und dass alles ordnungsgemäß gemacht wird, dann ist das auch ausreichend, ja. Wenn die Vermögensverhältnisse ein bisschen komplexer sind, dann kann es allerdings dazu kommen, dass es ungeklärte Sachverhalte gibt und ein Testament, das nicht alles regelt, ist immer problematisch bei der Ausführung später. Also wenn man Vermögen in mehreren Ländern hat oder wenn man eine kompliziertere Familiensituation hat, dann ist es schon empfehlenswert, sich bei einem Anwalt vielleicht den Rechtsbeistand zu holen.
Wie ist es denn, wenn man noch minderjährige Kinder hat und im Testament Vorsorge treffen will, dass sich jemand dann um diese Kinder kümmert? Reicht das, wenn ich das einfach in das Testament reinschreibe? Wie mache ich das?
Ja, also solche Guardianship-Clauses kann man natürlich ins Testament einnehmen. Und die sind auch relativ simpel. Also man würde jemanden benennen und würde dann tatsächlich sagen, dass wenn beide Elternteile verstorben sind, dass dann diese Person eintritt und das Sorgerecht bekommen könnte. Es wird dann aber in der Regel immer noch bei dem Gericht, das dann entscheidet, ob das Sorgerecht zugeteilt wird, geprüft, ob die Person dann tatsächlich in der Lage ist, das zu tun. Also es ist keine Garantie, dass wenn ich eine Person benenne, dass diese dann tatsächlich auch das Sorgerecht erhält.
Weil die bestimmte Bedingungen erfüllen muss, oder?
Ja, also das Gericht würde in der Regel überprüfen, ob die Person Sorge für die Kinder treffen kann. Also wenn zum Beispiel jemand selber nicht in der Lage ist, quasi rechtsbindend aufzutreten, dann würde das Gericht wahrscheinlich auch sagen, dass die, dass diese nicht das Sorgerecht für Kinder haben können.
Jetzt gibt es in Deutschland auch die Variante, dass man das Testament notariell beglaubigt lässt. beglaubigen lässt, heißt es. Ist das nötig, jetzt von der australischen Warte aus gesehen?
Das ist nicht notwendig. Allerdings, wenn man ein internationales Testament erstellen will, dann würde ein zusätzliches notarielles Beurkundigen dafür sorgen, dass die Gerichte dieses internationale Testament eher anerkennen. Andersherum ist es so, dass in Australien ja die notarielle Beurkundung des Testaments grundsätzlich nicht erforderlich ist, also damit es Wirksamkeit in Australien hat. Aber wenn man dann noch Vermögensgegenstände in Deutschland hat oder andere Regelungen in Deutschland in diesem Testament regeln will, dann würde ein solches internationales Testament definitiv hilfreich sein.
Okay. Ich spreche mit Fabian Hoffmann. Er ist hier bei mir im Studio und wir sprechen über Erben und Vererben. Und wir sind beim Thema Testament. Wir haben in der deutschsprachigen Gemeinschaft auch ein bisschen nachgefragt, was Sie als wichtige Themen ansehen. Und da kam die Bemerkung von einem Hörer, dass ein Testament eines Verwandten im Ausland gemacht wurde und die deutschen Behörden das einfach nicht berücksichtigt haben. Kann das daran gelegen haben, dass es eben diesen Formalitäten nicht entsprochen hat?
Grundsätzlich ja, also es ist natürlich schwierig zu sagen, so allgemein, warum das jetzt nicht anerkannt worden ist. Aber Testamente sind sehr, sehr wichtige Dokumente und dementsprechend ist diese Form, sind diese Formerfordernisse auch etwas, was die Gerichte sich sehr genau angucken. Und das kann durchaus daran gelegen haben, ja.
Andere Fragen, die aufkamen, waren steuerlicher Natur. Die kannst du, Fabian Hoffmann, als Anwalt wahrscheinlich nicht beantworten.
Leider nicht. Also Steuerrecht kann ich hier keine Informationen geben.
Ja, wir begeben uns auf die Suche nach einem Steuerberater. Wenn jemand zuhört, der diese Fragen beantworten kann, könnt ihr euch gerne melden oder können Sie sich gerne melden. Jetzt nehmen wir mal an, der Todesfall ist eingetreten. Dann muss das Testament eröffnet werden. Es muss eine ganze Reihe von Dingen passieren. Kannst du uns da mal durchlaufen, was da passieren muss und wo wir alleine an Grenzen stoßen könnten?
Also wenn der Todesfall eingetreten ist und es besteht ein Testament, dann muss man in Australien ein sogenanntes Probate beantragen. Das entspricht ungefähr dem, was wir in Deutschland als Erbschein bezeichnen würden. Das Gericht guckt sich dann das Testament an und entscheidet dann basierend auf den Informationen, die im Testament vorhanden sind und den zusätzlichen Informationen, die wir dann quasi mit einreichen, ob dieses Probate eröffnet werden kann. Und mit diesem Dokument kann man dann erst die ganzen Vermögensverfügungen treffen. Also die Erbmasse kann erst dann an die Erben ausgezahlt werden, wenn dieses Probate erstellt worden ist. Klingt erstmal wie eine simple Aufgabe des Gerichts, wo man quasi einfach nur Schritt für Schritt Sachen überprüft. Aber weil jeder Fall etwas anders ist, kommt häufig die Rückfrage der Gerichte nach gewissen Informationen. Das kann zum Beispiel sich auf das Vorhandensein weiterer Erben beziehen. Das kann sich auch auf die Zulässigkeit von der Bestellung von gewissen Executors ergeben. Also es kann durchaus Probleme geben bei der Beantragung des Probates.
Die Executors, das sind die Testamentsvollstrecker.
Genau, also im Testament würde man in der Regel einen Executor bestellen. Dieser würde dann für einen den Nachlass verwalten, bis das gesamte Erbe verteilt ist an die Begünstigten. Das geht auch mit dem Unterschied, den wir am Anfang benannt haben, einher, dass es in Australien keine Haftung der Erben für Schulden des Verstorbenen gibt. Und der Executor hat die Aufgabe, bevor er das Erbe verteilt, alle Schuldner ausfindig zu machen und erstmal alle Sachen zu begleichen und dann den Rest erst zu verteilen.
Wenn ich jetzt in Australien lebe, aber in Deutschland erbe, dann wird der Erbschein aber von den deutschen Behörden ausgestellt. Richtig? Oder ich muss ihn bei den Deutschen, beim deutschen Konsulat beantragen?
Wenn der Verstorbene in Deutschland verstorben ist,
ja. Und dort gelebt hat.
Ja, also dann würde Deutschland die Jurisdiction sein und dann müsste man das deutsche den deutschen Erbschein quasi in Australien anerkennen lassen. Das ist ein sogenannter Reseal und den würde man hier bei den zuständigen Gerichten dann auch einholen.
Mhm. Und was ist dann das, was man übers Konsulat machen muss? Also man, wie jetzt, also ein Beispiel, ich werde als Testamentsvollstrecker eingesetzt und dann muss ich aber das Zeugnis über das Konsulat beantragen, über das Deutsche, weil der Erblasser, der Verstorbene, in Deutschland gelebt hatte.
Es kann durchaus damit zusammenhängen, dass die deutschen Dokumente in Australien so nicht anerkannt werden und dementsprechend da ein zusätzliches Siegel erforderlich ist, damit die hier anerkannt werden. Und das kann durchaus durch das Konsulat erfolgen.
Okay. Da wir jetzt gerade da ich gerade das Thema Testamentsvollstrecker angesprochen habe, wenn jetzt meine Verwandtschaft in Deutschland mich als Testamentsvollstreckerin einsetzt, in welchen Fällen sollte man das ablehnen? Also ist das überhaupt zu managen von hier aus?
Also ich würde ja, unsere Perspektive ist immer ein australischer Erbfall. Und wenn man in Australien als dann Executor eingesetzt worden ist, wird es wahrscheinlich grundsätzlich die ähnliche Considerations geben, die man berücksichtigen muss. Als Executor in Australien hat man unglaublich viele Aufgaben und die können sich auf einen sehr langen Zeitraum beziehen und es kann sehr, sehr viel Arbeit sein und die Entlohnung, die man dafür bekommt, steht nicht unbedingt in einem Verhältnis zu dem Aufwand, den man betreiben muss. Deswegen sind ja meistens Executors auch nahe Angehörige, die das dann aufgrund des familiären Verhältnisses machen und nicht, weil sie gerne bestellt werden möchten. Also das muss man schon berücksichtigen. Und insbesondere, wenn es dann grenzüberschreitend ist, dann kann der Aufgabenbereich sehr, sehr aufwendig sein.
Jetzt gibt es ja oft den Fall, dass man es mit Erbengemeinschaften zu tun hat. Also, dass nicht nur eine Person erbt, sondern mehrere. Was macht man denn, wenn die Miterben im Ausland sind und nicht kooperieren?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, wenn die Miterben im Ausland sind, grundsätzlich geht man ja davon aus, dass die Erben ein Interesse haben, dass die Erbschaft auch zu erhalten. Wenn die jetzt nicht kooperieren würden, im Sinne von, die nehmen die Erbschaft so jetzt nicht an, dann würde der Erbteil, der den Begünstigten in Deutschland zusteht, als Treuhandgeld weiter hier bestehen bleiben und kann nicht ausgezahlt werden. Und das würde dann grundsätzlich erstmal problematisch sein. Aber das müsste man dann auch gucken, was der spezifische Fall ist, warum diese Erbschaft nicht angenommen werden will. Also häufig ist es so, dass Leute Angst haben, dass sie dann quasi auch Verbindlichkeiten erben können und weil sie das Risiko nicht eingehen wollen. Dann müsste man versuchen, mit den Leuten zu reden, dass sie zumindest eine sogenannte Renunciation unterzeichnen, die man dann einreichen kann, damit die hier die Erbschaft auch ausschlagen.
Die Renunciation, ist das dann das Ausschlagen?
Ja, also weil das Prinzip etwas unterschiedlich ist, ist es nicht gleichzusetzen mit dem, was man in Deutschland macht. In Deutschland hat man ja einen gewissen Zeitraum, innerhalb dessen man die Ausschlagung der Erbschaft beim Gericht einreichen muss, während es in Australien ein Dokument ist, meistens eine Deed, die grundsätzlich ähnlich ist, aber nicht alle Aspekte umfasst wie in Deutschland, weil es halt auch keine Haftung gibt, die man übernimmt. Und diese Deed ist notwendig, damit der Executor dann die Erbschaft anderweitig verteilen kann. Also wenn es einen Erben gibt, der partout nicht erben möchte, dann könnte der Executor diesen Teil der Erbschaft nur anderweitig verteilen, wenn er ein solches Dokument hätte.
Jetzt hattest du im Vorgespräch erzählt, dass ihr auch ziemlich viel Detektivarbeit machen müsst. Also gerade wenn es darum geht, dass man das deutsche Recht ansetzen muss und eben weit Erben suchen muss. Was war denn da der spektakulärste Fall, sage ich jetzt mal?
Also einer der spektakulärsten Fälle, die wir bearbeitet haben, war ein Fall, wo eine Person hier nach dem Zweiten Weltkrieg um die 1950 nach Australien ausgewandert ist und hatte keinen Kontakt mehr mit seinen Verwandten in Deutschland. Und als der verstorben ist, hatte der ein signifikantes Vermögen von ungefähr 3 Millionen australischen Dollar. Und um dort die Erben zu finden, mussten wir eine Gendatenbank beauftragen, die dort quasi alle Erben und Verwandten ausfindig gemacht hat. Und die mussten wir kontaktieren und dann das Erbe dementsprechend verteilen. Insbesondere komplex ist das dadurch geworden, dass die Person bewegliches und unbewegliches Vermögen hatte und das unbewegliche Vermögen sich dann nach deutschem Recht gerichtet hat, weil die Person in Deutschland ansässig war zum Todeszeitpunkt und die Immobilien dann nach australischem Recht. Und das hat zu interessanten und komplexen Fallgestaltungen geführt.
Und ich glaube, wir können die Anwaltskanzlei jetzt auch mal nennen, für die du arbeitest.
Ja, vielen Dank. Böttcher Law.
Ihr habt Kanzleien in Sydney.
In Sydney und in Canberra, genau.
Ja, das für mehr haben wir jetzt leider keine Zeit. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Fabian Hoffmann, vielen Dank, dass du hier warst und diese Fragen alle beantwortet hast.
Ich danke für die Einladung, war sehr interessant.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.